Herr Dr. Matzke wird jetzt zu Ihnen sprechen, und zwar zu dem Thema, welche unterschiedlichen Bauchspeicheldrüsentumore gibt es? Für uns Nichtmediziner gibt es halt den Bauchspeicheltumor, der behandelt werden muss. Dabei gibt es eine große Anzahl von verschiedenen Tumoren. Einige Beispiele, wir haben es heute schon gesehen teilweise, das duktales Pankreaskarzinom, das vom Gangsystem ausgeht, ein Cystadenokarzinom, ein Adenozellkarzinom, alles sehr komische Namen. Es gibt aber auch endokrine Tumore, die von den Drüsen ausgehen. Sie haben auch so eigenartige Namen wie Insulinum, Gastrinom, Viporum und so weiter. Alles Dinge, die wir uns eigentlich gar nicht merken wollen und auch nicht merken müssen. Aber ein Faktor, der für uns Patienten also von großer Wichtigkeit ist, alle die Tumore sind unterschiedlich, alle die Tumore haben eigene Risiken, aber auch eigene Chancen, die bei der Behandlung zu berücksichtigen sind und natürlich auch unterschiedliche Prognosen. Wir wollen deshalb momentan das Referat von Herrn Dr. Matzke hören. Er vertritt Herrn Professor Dr. Schiedek, der verhindert ist und Sie alle recht herzlich grüßen lässt, und wird uns dem Thema Tumore, der Verschiedenartigkeit Tumore, entsprechende Ausführungen geben.
Ja, grüß Gott zusammen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen und mich für die Einladung bedanken, auch wenn ich in Vertretung von Professor Schiedek komme. Sie haben es ja schon gesagt, er ist heute leider verhindert. Mein Name ist Herbert Matzke, ich bin Oberarzt im Klinikum Ludwigsburg in der Allgemeinen Viszeralchirurgie. Hört man mich so besser? Okay. So, die Einladung war ja für Ärzte und Patienten. Jetzt habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, zum einen die Ärzte, die hier anwesend sind, nicht zu langweilen, zum anderen aber auch die Patienten und Angehörige, die hier sind, nicht zu überfordern mit lateinischen Ausdrücken. Ich werde versuchen, Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, was da steht, aber diese Erkrankungen haben halt doch ausschließlich lateinische Namen. Ich kann das Ihnen dann ein bisschen erklären. Ich werde versuchen, ein bisschen Systematik in die Geschichte reinzubringen, um das Ihnen näher zu bringen, welche Tumoren es in der Bauchspeicheldrüse gibt, welche Erkrankungen damit verbunden sind. Zunächst einmal die Definition, was ist ein Tumor? Das Referat geht ja über Tumore der Bauchspeicheldrüse. Tumor ist lateinisch und bedeutet Geschwulst oder Schwellung. Wenn Sie sich an der Stirn schlagen, haben Sie einen Tumor an der Stirn in dieser Definition, weil Sie dann eine Schwellung haben. Das heißt, im weitesten Sinne ein vermehrter Platzbedarf. Hier sprechen wir allerdings im engeren Sinne über Tumore, im Sinne einer Gewebsneubildung durch eine Fehlregulation des Wachstums. Das heißt, hier wächst Gewebe, wo es nicht wachsen soll. Dieses Gewebe kann gutartig sein, dieses Gewebe kann bösartig sein. Um das ein bisschen näher verstehen zu können, welche Tumore wo in der Bauchspeicheldrüse sitzen, kurzer Ausflug in die Anatomie. Sie sehen hier in der Übersichtsaufnahme, wo die Bauchspeicheldrüse sitzt. Im Oberbauch, vielleicht ein, zwei Wirbelkörper höher als hier gezeigt. Wenn man jetzt hier die Bauchdecke entfernt, sehen Sie hier einen Blick. Hier sehen Sie die Rippen angeschnitten. Hier sehen Sie das Zwerchfell. Unter dem Zwerchfell liegt die Leber. Hier unter dem linken Leberlappen liegt der Magen. Die Gallenblase, hier hinten schaut die Milz hervor, hier unten sehen Sie den Dickdarm, das Querkolon, und wenn Sie jetzt sich weiter vorwagen und den Magen nach oben klappen, dann sehen Sie hier hinten, hinter dem Magen liegend, in der sogenannten Bursa omentalis, die Bauchspeicheldrüse. Hier sehen Sie die Gefäßversorgung der Bauchspeicheldrüse, die hier durch die Milzarterie, hier hinten die Milz im Bereich des Korpus und des Schwanzes der Bauchspeicheldrüse die Versorgung sicherstellt. Hier sehen Sie die Arterie, die zur Leber zieht und hier den Bauchspeicheldrüsenkopf mit Blut versorgt. Interessant ist diese Arterie. Diese Arterie versorgt den gesamten Dünndarm und den halben Dickdarm. Diese Vene, blau eingezeichnet, fördert das gesamte Blut aus dem Bauchraum der Organe, die für die Verdauung zuständig sind, hier über die Pfortader, beziehungsweise hier Vena mesenterialis superior, Pfortader, in die Leber. Die Leber soll ja die aufgenommenen Nahrungsbestandteile verdauen. Interessant insofern, als diese beiden Gefäße unter der Bauchspeicheldrüse hindurchziehen. Wenn Sie dann sich das hier das Schema noch anschauen, ist es noch wichtig, dass Sie hier sehen, hier ist nochmal die Leber, der Magen, die Bauchspeicheldrüse, der Zwölffingerdarm, das sogenannte Duodenum, und meistens ist es so, dass die Gallenblase bzw. die Gallengänge und der Hauptgallengang der Bauchspeicheldrüse einen gemeinsamen Ausführungsgang haben. Ich habe jetzt die Zahl nicht so im Kopf, so 10-20% ist hier auch ein Unterschied, dass der Gallengang separat läuft, aber in den meisten Fällen ist diese Situation. Hier geht es dann weiter in den Dünndarm. Hier nochmal etwas herausvergrößert. Sie sehen grün hier den Gallengang und hier den Hauptgallengang der Bauchspeicheldrüse mit seinen Seitenästen. Erlauben Sie mir noch einen kurzen Ausflug über die Funktion. Die Bauchspeicheldrüse hat im Wesentlichen zwei Aufgaben. Zum einen haben wir die exokrine Funktion. Exokrin bedeutet nach außen abgeben. Die Bauchspeicheldrüse gibt über den Hauptgang hier Enzyme ab, die zur Verdauung wichtig sind. Es wird an Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette verdaut. Hier sehen Sie ein mikroskopisches Bild. Sie sehen hier die Drüsen. In der Mitte sehen Sie dann einen kleinen Ausführungsgang und viele dieser kleinen Azini, wie man sagt, dieser Drüsenläppchen, münden dann über diese Seitengänge in den Hauptgang und geben dann in den Zwölffingerdarm, genauso wie der Gallensaft in den Zwölffingerdarm geht, zur Verdauung dieser Enzyme, diese Verdauungsenzyme ab. Die zweite Aufgabe der Bauchspeicheldrüse ist die endokrine Funktion, das heißt, hier werden Hormone nach innen abgegeben. Diese endokrine Funktion werden durch die langerhanschen Inseln aufrechterhalten. Diese langerhanschen Inseln sind dazu da, zum Beispiel Insulin, Glucagon, Somatostatin und so weiter abzugeben. Das sind Hormone, die Verdauung und in dem Fall auch den Blutzuckerspiegel regulieren. Das ist Ihnen sicherlich bekannt. Diabetes bei Pankreasresektion ist immer ein Thema. 98% aller Pankreastumore entwickeln sich aus dem exokrinen Organ, also aus dem Organ, was die Verdauungsenzyme abgibt. Hier haben wir die Gangepithelien, das heißt, das sind Zellen, die die Gänge, die Pankreasgänge auskleiden, und aus den Azinuszellen, das sind die Adenomzellen, die Drüsenzellen, die das Verdauungsenzym produzieren. Das zweite sind dann die Pankreastumore, die aus dem endokrinen Organ entstehen. Das sind die sogenannten neuroendokrinen Tumore. Die meisten dieser Tumore sind im Pankreaskopf, also in der Bauchspeicheldrüsenkopf lokalisiert, 20% im Korpus und 5% im Schwanz, natürlich abhängig davon, welche Tumore das sind. Jetzt zunächst mal zu den gutartigen Tumoren des exokrinen Pankreas, also des Pankreas, was die Verdauungsenzyme abgibt. Da haben wir zum einen das seröse Zystadenom. Serös heißt Flüssigkeit, in dem Fall eine wasserklare Flüssigkeit. Zyste bedeutet ein Hohlraum und Adenom bedeutet von der Drüse ausgehend, das kann multizystisch oder oligozystisch, also viele Zysten oder wenige Zysten sein. Es gibt das mucinöse Zystadenom. Mucinös bedeutet schleimbildend. Hier haben wir eins abgebildet, hier haben wir die Zysten etwas größer. Wir kennen noch den soliden pseudopapillären Tumor, sehr selten. Und dann die intraduktale papilläre mucinöse Neoplasie, IPMN abgekürzt. Das sind Neubildungen, die im Hauptgang oder auch im Seitengang der Bauchspeicheldrüse sich bilden können. Intraduktal heißt dann im Gang, papillär, das sind Ausstülpungen, die sich da bilden. Mucinös heißt wieder schleimbildend. Neoplasie ist die Neubildung. Und dann gibt es noch die Pseudozysten, und hier sind wir wieder bei der Definition des Tumors. Die Pseudozyste ist kein Gewebe, was sich neu bildet, sondern hier hat eine Zyste meist durch Abflussstörung bei chronischer oder akuter Pankreatitis gebildet, hat sich eine Aussackung gebildet, die eben mit Pankreassekret gefüllt ist. die Tumore am Pankreas sind zu 80-90% der Fälle Pseudozysten, aber halt nicht immer. Im Einzelnen sehen wir hier ein seröses Zystadenom. Hier sehen Sie den Pankreasschwanz. Jetzt sehen Sie ein bisschen von der Bauchspeicheldrüse, die ist so gelblich hier angezügelt. Und im Bereich des Pankreasschwanzes hat es hier so eine zystische, eine blasige Vorwölbung. Diese können oligozystisch, also wenige Zysten sein, die dann eher im Pankreaskopf liegen. Das straft mich hier Lügen, das ist hier der Pankreasschwanz. Hier sind mehr Männer als Frauen betroffen. Häufiger ist das sogenannte mikrozystische, also viele kleine Zysten bei älteren Frauen. Das liegt dann mehr im Korpus-Schwanzbereich und die können sehr groß werden. Jetzt stellt sich hier schon die Frage, gemeinhin sagt man, diese serösen Zystadenome sind gutartig. Und es wird auch, wenn man darüber spricht oder darüber liest, wie sind sie zu behandeln, man kann sie beobachten. Allerdings gibt es einen Herrn Beger, den dürfte den chirurgischen Kollegen hier bekannt sein. Das ist ein sehr verdienter Kollege bezüglich der Bauchspeicheldrüsenchirurgie. Der hat in 16% der Fälle hier entartete seröse Zystadenome gefunden. Und dann relativiert sich das wieder zusammen, das kann man beobachten, weil 16% ist eigentlich zu viel. Ein anderer wichtiger Chirurg für die Bauchspeicheldrüsenchirurgie ist der Professor Büchler aus Heidelberg. Der sagt zu diesem Thema, man kann sie beobachten, wenn sie eindeutig zu unterscheiden sind, ob sie jetzt mucinös oder serös sind, also wenn sie eindeutig einzuordnen sind, dann kann man sie beobachten, wenn sie nicht größer als 2 cm sind. Es stellt sich also die Frage, operieren oder beobachten. Diese Frage stellt sich beim mucinösen Zystadenom, hier im Bild, eher nicht, weil die können entarten und die sind bei der Diagnose beziehungsweise dann bei der Operation schon bis zu 25% maligne. Das Ergebnis der Operation, wenn die Entfernung im Gesunden liegt, ist eigentlich gut. Als Differenzierungsmöglichkeit zwischen serösen und mucinösen Zystadenomen wäre zum Beispiel die Punktion. Und da kann man sehen, ist da Schleim drin oder ist da klare Flüssigkeit drin, sind da Tumormarker drin und Ähnlichem. Dieses mucinöse Zystadenom trifft fast ausschließlich Frauen. Es hat Verwandtschaft mit dem Ovar-like Stroma. Das ist, Ovar sind die Eierstöcke der Frau. Da haben Männer in der Regel eher weniger mit zu tun. Ein sehr seltener, gutartiger Tumor der Bauchspeicheldrüse ist der solide pseudopapilläre Tumor, der sogenannte Franz-Tumor. Extrem selten. Ich habe noch keinen erlebt. Das treffen eher jüngere Frauen sogar. Kinder sind betroffen, macht keine Beschwerden, können sehr groß werden, können aber auch in 10-15% maligne entarten. Falls sie noch nicht metastasiert sind, was sie wohl erst spät tun, kann man die im Gesunden operieren, dann sind die Patienten gesund. Dann kommen wir zu der intraduktalen papillären mucinösen Neoplasie, die ist jetzt wieder sehr interessant. Intraduktal, im Gallengang, papillär, Ausstülpung, schleimbildend, Neubildung. Diese Neubildungen kommen hauptsächlich im Hauptgang der Bauchspeicheldrüse vor. Sie produzieren Schleim und können dadurch auch den Hauptgang verstopfen, sich zystisch auftreiben, daher Beschwerden machen. Es gibt auch den Seitengangtyp, der oftmals im sogenannten Prozessus uncinatus, also in dem hinteren Bereich der Bauchspeicheldrüse vorkommt. Das habe ich schon gesagt. Der hat im Vergleich zu dem mucinösen Zystadenom aus dem Vordia kein Ovarialstroma, so kann man die unterscheiden. Und wir haben auch hier eine Sequenz von gutartig zu borderline Karzinoma in situ und bösartig. Das heißt, die IPMN wird bösartig. Der Hauptgangtyp eher als der Seitengangtyp. Büchler und Sohn haben da Untersuchungen gemacht bei der Erstdiagnose eines IPMN, nicht invasiv und dann, also das Altersmaximum, und dann bei der Erstdiagnose eines bösartigen IPMN besteht ein Altersunterschied von 6,4 bzw. knapp 5 Jahren, sodass sie dann postulieren, dass die Zeit zwischen gut und bösartig eben diese 6,5 bzw. 5 Jahre sind. genetische Mutationen sind nachweisbar und die operative Therapie ist eigentlich empfohlen, Abhängigkeit davon Hauptgang oder Seitengangtyp, in Abhängigkeit davon, wie ist der Patient, in welcher Verfassung ist der Patient, kann man in der Operation zumuten. Jetzt kommen wir zu den bösartigen Tumoren des exokrinen Pankreas und da ist die Bauchspeicheldrüse leider Gottes ein ganz schwieriges Organ. Wir haben in Deutschland 12.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Es ist die vierthäufigste Todesursache durch Krebs beim Mann, die fünfthäufigste bei der Frau und die 5-Jahres-Überlebensrate ist gering, wird aber in den letzten Jahren besser durch bessere Operationsmethoden bzw. auch adjuvante Chemotherapie. Hierbei gibt es sehr viele unterschiedliche Bauchspeicheldrüsenkarzinome. Sicherlich das häufigste und leider auch mit eines der schwierigsten ist das duktale Pankreaskarzinom, also das Pankreaskarzinom, was im Bauchspeicheldrüsengang entsteht, macht 85% aller Tumore aus. Wir kennen die Zystadenokarzinome aus dem mucinösen Zystadenom, seltenerweise aus dem serösen Zystadenom, aus dem intraduktalen, aus der Neoplasie der Bauchspeicheldrüse. Dann gibt es das Adenozellkarzinom aus der Drüse selbst, die malignen pseudopapillären Tumore bei den Frauen und Kindern, das Pankreasblastom extrem selten bei Kindern, Metastasen anderer Tumore, hier ist das Nierenzellkarzinom zu nennen und extrem selten Tumore des Binde- und Nervengewebes der Bauchspeicheldrüse selbst oder Pankreaslymphome. Zum duktalen Pankreaskarzinom ist zu sagen, dass es genauso oder ähnlich wie zum Beispiel beim Darm aus Vorstufen des Krebs-Adenom-Karzinom-Sequenz hier auch Vorstufen geben kann oder gibt. Die heißen Panin, das sage ich nachher dazu nochmal separat was. Das sind Genmutationen, die man nachweisen kann, die dann über die Jahre hinweg auch zur Malignität führen. Der Altersgipfel liegt bei 65 Jahre. Über 90% aller Pankreaskarzinome, beziehungsweise 85 vorhin im anderen Dia genannt, werden durch das duktale Pankreaskarzinom verursacht, liegt meist im Pankreaskopf, die Inzidenz liegt bei 10 von 100.000, also 10 Menschen von 100.000 in einem Jahr in Deutschland bekommen diese Erkrankung. Hier auf diesem Bild, hier zur Orientierung, sehen Sie die Milz, das heißt, das ist hier der Pankreasschwanz, der ist hier abgesetzt, hier ist das Resektatende, hier ist abgeschnitten und dann längs einmal die Bauchspeicheldrüse reingeschnitten. Und muss mal schauen, wie es hier zur Geltung kommt. Man sieht es kaum. Das hier ist der Tumor. Das ist das Pankreaskarzinom. Sieht hier relativ unspektakulär aus. Ist von der Größe her so, dass es vielleicht gerade noch im Gesunden operiert werden konnte. Zu den Risikofaktoren des duktalen Pankreaskarzinoms zählt die chronische Pankreatitis. Diese Erkrankung wird durch verschiedene Dinge verursacht, unter anderem durch Alkohol. Die Ernährung, alles was schmeckt, ist nicht so ganz günstig für die Bauchspeicheldrüse, vor allem hier die Nitrosamine, die beim Grillen oder beim Braten entstehen. Das Rauchen verdoppelt das Risiko. Die Fettleibigkeit auch, sicherlich nicht, wenn man ein bisschen wohlgenährt ist, aber Adipositas schon, Diabetes mellitus Typ 2 ist damit vereint. Und dann noch genetische Ursachen. Die genetischen Ursachen machen 2-3% aus. Und es interessiert jetzt vielleicht mehr dann die Kollegen, die hier sind. Ich will es mal kurz benennen, das familiäre Pankreaskarzinom. Wenn man da Angehöriger ist einer Familie, wo das bekannt ist, ist das Risiko, dass man selber eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung bezüglich Krebs bekommt, sehr hoch. Genauso bei der hereditären Pankreatitis. Wir haben da zwar einen genetischen Defekt mit der Blockade der Trypsin. Inaktivierung, da ist Schaltfehler drin. Es ist aber nicht der Gendefekt, was die Bauchspeicheldrüse zur Entartung bringt, sondern die fortwährende Bauchspeicheldrüsenentzündung. Es gibt das Peutz-Jeghers-Syndrom, das FAM und andere genetische Defekte, die mit anderen Erkrankungen verbunden sind. Die stehen hier unten, wobei dann das Pankreaskarzinom Gefahr kleiner 5% ist. Das bedeutet, diese Zahlen. Es ist das Lebenszeitrisiko, dass man eben zum Beispiel hier mit 40% Wahrscheinlichkeit bis zum 70. Lebensjahr an einem Bauchspeicheldrüsenkarzinom erkrankt, wenn man dieses Symptom hat. Ja, nochmal kurz eine Erklärung zu dieser Sequenz, dass sich aus Dysplasien, also aus Veränderungen von normalen Gangepithelien über die Jahre hinweg durch zunehmende genetische Defekte ein Krebs entwickeln kann. Man sagt dazu intraepitheliale Neoplasie des Pankreas. Da haben wir Vorstufen 1a, 1b, 2 bis 3, Karzinoma in situ und Krebs. Diese Mutationen machen leider überhaupt keine Beschwerden, weil sie nämlich sehr klein sind. In den kleinsten Pankreasgängen oder Bauchspeicheldrüsengängen werden diese IPMN, von vorhin diese Neoplasie, die kann schon mal im Hauptgang verstopfen und dann macht es eben Beschwerden wie bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Diese hier sind so klein, dass uns dieses Beschwerdebild leider fehlt und sie sind auch so klein, dass sie leider Gottes auch sehr schwer in der bildgebenden Diagnostik nachweisbar sind. Das ist oftmals ein Zufallsbefund, beziehungsweise man findet diese Mutation oder diese Veränderungen neben einem etablierten Bauchspeicheldrüsenkrebs. Intraduktale Karzinome entstanden aus dem IPM, da haben wir uns vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten, da möchte ich jetzt nicht zu sehr verweilen. Sie sehen hier einen Bauchspeicheldrüsengang, hier sehen Sie eröffnet den Zwölffingerdarm und hier sehen Sie diesen Tumor, der Schleim bilden kann. Es gibt die Zystadenokarzinome, die eben aus dem muzinösen Zystadenom entstehen, seltener aus dem serösen Zystadenom. Relativ gutes Überleben bei kompletter Resektion. 25% aller dieser muzinös entdeckten Tumore sind letztendlich dann bei der endgültigen Histologie schon Karzinome. Wir haben noch das Arsinuszellkarzinom aus den Drüsenzellen selber, sind extrem selten. Was hier noch ganz interessant ist, Fettgewebsuntergang, Nekrosen ist, wenn Gewebe untergeht, Fettgewebsnekrosen unter der Haut und Schmerzen in den Gelenken verursacht durch einen hohen Spiegel an Lipase. Lipase ist ein Verdauungsenzym. Leider Gottes mir das passiert, dieses Karzinom sehr früh und die Überlebensrate ist schlecht. Zum Glück kommt es nicht allzu oft vor. Dann gibt es noch die malignen pseudopapillären Tumore. Das sind die, was bei jungen Frauen oder Mädchen vorkommen können. Sie können einen zystischen Tumor vortäuschen, indem sie zentral nekrotisch werden, wo zentrales Gewebe untergeht und dann einen Hohlraum imponieren. Die Prognose ist gut. Es gibt das Pankreasblastom, extrem selten, kommt beim Kind vor. Gute Prognose. Und dann kommen wir noch zu den Tumoren des endokrinen Pankreas. Hier haben wir hochdifferenzierte neuroendokrine Tumore, auch als NET bezeichnet. Da sind leider Gottes nur 55% hormonell aktiv mit entsprechender Symptomatik. Wenn Sie ein Insulinom haben, haben einen erhöhten Insulinspiegel, dann leiden Sie an Blutunterzuckerung zum Beispiel. Dann fällt es auf. Wenn der aber hormonell nicht aktiv ist, dieser Tumor, dann fällt er nicht auf. Sie sind meistens klein, können in allen Abschnitten der Bauchspeicheldrüse lokalisiert sein und können alle bis auf das Insulinom bösartig werden. Jetzt habe ich mal die wichtigsten aufgelistet. Insulinom produziert Insulin, Gastrinom produziert ein Hormon, was die Magensaftbildung anregt, Vipom produziert ein Hormon, was dazu Vertrauen braucht, Glucagonom ist der Gegenspieler zu Insulinom und weitere. Diese neuroendokrinen Tumore sind häufig mit der MEN1 vergesellschaftet, das sind multiple endokrine Neoplasien von anderen, wo andere endokrine, also hormonelle Organe betroffen sind, wie zum Beispiel die Nebenschilddrüse oder die Hypophyse. Das Insulinom, 1 bis 2 cm groß, macht Unterzuckerung, ist das häufigste NET im Pankreas, ist oft mit MEN1 assoziiert und ist allermeist gutartig. Hier normales Bauchspeicheldrüsengewebe, hier dieser glänzende Tumor. Das Gastrinom ist auch das Zollinger-Ellen-Syndrom. Da gibt es zwei Erkrankungen. Zum einen, es tritt sporadisch, also alleine auf, ist dann meist in der Bauchspeicheldrüse lokalisiert, macht frühzeitig Leberfilie, also Lebermetastasen, 60% der Fälle. Im Gegensatz dazu die Assoziation mit dieser multiplen endokrinen Neoplasie. Da haben wir dann die Lokalisation meistens im Duodenum oder am Duodenum, sprich Zwölffingerdarm, sind dann häufig mehrere und macht lokal Lymphknoten Metastasen, sodass die Resektion hier auch dieses Dreieck betrifft, sprich klassische Wipfel oder der Traverse Longmeier, da werden wir heute wahrscheinlich noch was dazu hören. Hier auf dem Bild, hier ist diese Sonde in dem Ausführungsgang von dem Hauptgang der Bauchspeicheldrüse in den aufgeschnittenen Zwölffingerdarm und hier dieses kleine Ding ist ein Gastrinom. Symptome, Gastritis, Magenulzera, Ulzera im Zwölffingerdarm oder auch weiter unten im Dünndarm, Durchfälle, Entartung ist häufig, Überlebensrate ist gut. Initial werden nur 3% als Gastrinom diagnostiziert. Oftmals haben die Patienten eine lange Geschichte mit Gastritis und Magenulzera hinter sich. Das Glucagonom ist schon selten. Ich gebe jetzt ein bisschen Gas. Die Tumore sind zwar klein, hier in diesem Bild ein etwas größerer Tumor. Assoziiert ist mit dieser Erkrankung die paraneoplastische Erscheinung eines Hauterythems mit Hautnekrosen, die wandern. So heißt es Erythema necrotylyticum migrans. Wenn Sie sowas in der Praxis mal sehen und verwechseln das nicht mit einem Erysipel, da müssen Sie daran denken, ob ein Glucagonom dahinter stecken könnte. Das Werner-Morrison-Syndrom ist auch ein Tumor, der mit MEN1 vergesellschaftet ist. Und noch seltener, also es ist fast alles möglich an Hormonen, was da die Bauchspeicheldrüse bieten kann. Tumore im weitesten Sinne, beziehungsweise was jetzt nicht unbedingt mit der Bauchspeicheldrüse zu tun hat, aber ich habe gerade gelesen, es dreht sich auch um die Nachbarorgane der Bauchspeicheldrüse, deswegen gar nicht schlecht, dass ich dieses Tier noch drin habe, das distale Gallengangskarzinom. Wir haben hier den Gallengang, den distalen, also den, Entschuldigung, den Gallengang, der von der Blase weg, von der Leber schon weg ist, der verläuft in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, wenn Sie hier ein Karzinom in dem Gallengang drin haben, dann müssen Sie die Bauchspeicheldrüse operieren. Genauso wie hier, wenn Sie einen Tumor der Papille haben, des Ausführungsganges der Bauchspeicheldrüse bzw. des Gallenganges. Sie können eine Vergrößerung des Bauchspeicheldrüsenkopfes haben bei chronischer Pankreatitis. Das ist im eigentlichen Sinne auch ein Tumor. Sie können Pankreas-Pseudozysten haben. Darüber ist dieses Referat nicht, weil es wieder eine ganz andere Entität ist. Oder auch Zysten, die angeboren sind. Man findet auch Zysten bei der Niere oder Leber. Auch in diesem Zusammenhang können Zysten in der Bauchspeicheldrüse vorhanden sein. Was ist die sogenannte Take-Home-Message? Was merkt man sich von diesem Vortrag? Konservative Behandlung. Welche Tumoren des Pankreas kann ich konservativ behandeln? Welche muss ich operieren? Das sind eigentlich nur die Pseudozysten, fraglich die serösen Zystadenome oder die IPMN, vom Seitengangtyp kleiner 2 Zentimeter und die Pankreaslymphome, die man medikamentös behandeln kann. Und alle anderen Tumore, die wir besprochen haben, muss man eigentlich operieren, sofern der Patient das überstehen kann. Und sie müssen in der Lage sein, das voneinander unterscheiden zu können. Und das ist nicht immer einfach. Hier sehen Sie zum Abschied noch einen operativen Situs, so sieht es aus. Hier haben wir die Bauchspeicheldrüse, Corpus Schwanz, hier geht es zu Milz, hier ist der Magen, hier ist die Pfortader und das alles hier ist rausoperiert, der Pankreaskopf und der Zwölffingerdarm. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Dr. Batzke, haben Sie recht herzlichen Dank. Ich glaube, wir können uns eine Vorstellung machen, wie schwierig eigentlich dieses ganze Gebiet ist, wie groß die Vielfalt dieser Tumore ist und wie schwierig es sein muss, also die genaue Diagnose zu finden und wie schwierig es auch sein muss, da eine gezielte Behandlung zu finden, die genau diesen Tumor trifft. Das ist also ein sehr, sehr, sehr komplexes Gebiet.